Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem Tetris-Großmeister vom Radfahren erzählen und übers Laufen jammern.
Perfektes Intro vom Martin und wie immer bei unseren Intros ein bisschen kryptisch. Vielleicht gibt es eine Erklärung auch noch dazu.
Ich möchte mich auch nochmal bei Martin bedanken für die humorvolle Eröffnung. Und ich weiß natürlich im Hintergrund, wir haben uns ja kennengelernt bei einem meiner Vorträge und der Martin hat gesagt, er hurcht begeistert unseren Podcast, findet es super, hurcht es immer beim Laufen, findet es deswegen sehr lustig, dass wir ihm übers Laufen jammern. Und während wir so plaudert haben, habe ich meinen VW Caddy ausgeräumt und danach wieder eingeräumt, weil wir halt Technik für den Vortrag mit haben, die Leinwand, den Beamer, die Koffer mit den Sachen, die wir für unseren Shop mit haben. Und er war ganz begeistert, dass so viel Zeug in das Auto reinpasst, wie von einem Tetris-Großmeister perfekt geschlichtet. Und ich möchte dazu sagen, unser VW Caddy heißt eigentlich Cadillac.
Weil er lag schon so. Nein, das hat. Aber ja.
Du meinst, der ist so alt? Er schaut so alt aus wie ein Oldtimer Cadillac?
Ich war ja selbst schon Zeuge, nicht nur bei Vorträgen, sondern auch zum Beispiel beim 24-Stunden-Rekord. Da haben wir ja auch recht viel unterbracht in dem Auto.
Aber jetzt wechseln wir gleich wieder das Thema, lassen die Autos hinter uns und reden heute wieder übers Radlfahren. Und zwar übers Weitradlfahren.
Und Langradlfahren. Und wir haben dafür wieder mal einen weiblichen Gast. Wir freuen uns riesig drauf. Und das wird sicher ein sehr spannendes Gespräch.
Und während wir die Verbindung nach Deutschland herstellen,
die ja notorisch schlecht ist und einige Zeit in Anspruch nehmen wird, nutzen wir die Zeit.
Und bedanken uns bei unserem Werbepartner Athletic Greens.
Und nicht nur bedanken wir uns, sondern wir erzählen auch darüber. Vor ein paar Tagen war die Zeitumstellung und das ist ja der ideale Zeitpunkt, um einen Frühjahrsputz anzugehen, wenn man es nicht eh schon längst gemacht hat.
Viele von uns haben ja wahrscheinlich unterschiedliche Nahrungsergänzungen und Supplemente daheim und man kann da wirklich einiges davon weglassen, weil AG1 ein Supplement ist, das viele andere überflüssig macht.
Das heißt, alles weg und nur mehr ein kleines, schlankes Döschen AG1 in den Kühlschrank.
Ganz viele lieben es ja mit einem kleinen Ritual oder mit einer Morgenroutine in den Tag zu starten. Flo, du zum Beispiel trinkst dein AG1 immer in der Früh und das macht ja durchaus Sinn, weil man damit eigentlich den Rhythmus des Tages ein bisschen vorgibt. Das heißt, wenn du am Morgen schon etwas machst, was dir gut tut, startest du mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag hinein.
Der Morgen und deine Morgenroutine ist dein Fundament für den restlichen Tag.
Sehr schön gesagt. Aber jetzt schauen wir uns auch noch an, was in AG1 drinnen ist und warum es sinnvoll ist.
75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mikronährstoffe in hoher Bioverfügbarkeit für einen guten Start in den Tag.
Damit unterstützt du deine Nährstoffversorgung und das Ganze geht auch wirklich einfach. Ein Messlöffel AG1. In ein Viertel Liter Wasser umrühren bzw. schütteln und trinken.
Fertig ist es. Du bist ja Purist, du trinkst das immer nur mit Wasser. Ich bin ja da Experimentierfreudiger. Ich habe letztens erzählt, dass ich gern mit einem Spritzer Zitronensaft oder echter gepresster Zitrone trinke und habe daraufhin auch einige Zuschriften gekriegt, dass man es auch mit einem Spritzer Himbeersaft versuchen kann oder mit Himbeersirup und das ist auch ganz geil, muss man sagen.
Sinnvoll ist es gerade dann, wenn man wenig Zeit hat in der Früh, um sich am ausgedehnten Frühstück zu widmen, weil es dann wirklich ganz wenig Zeit in Anspruch nimmt und damit man schon gut in den Tag startet. Wie kann man es bestellen?
Unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch.
Das Ganze ist risikofrei, man bekommt 90 Tage lang beim Abschluss eines Abos sein Geld zurück, falls man nicht zufrieden sein sollte. Und es gibt einen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2. Das ist so ein Öl, wo man Tropfen dazu gibt. kostenlos dazu und es gibt auch 5 Travel Packs kostenlos dazu.
Und es gibt einen neuen Shaker, der mir sehr gut gefällt. Das muss man auch dazu sagen.
Mit Edelstahldeckel.
Mit Edelstahldeckel. Noch einmal unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch.
Während wir jetzt unsere Hausübungen erledigt haben und abgearbeitet haben, kommen wir jetzt zum besten Teil der heutigen Folge, nämlich zu unserem Gespräch. Und Flo, ich verlasse mich halt total auf dich, dass du top vorbereitet bist, weil
immer top vorbereitet bin,
genau,
dafür bin ich bekannt.
Du hast die Lisa in Ruanda kennengelernt, die Lisa Pfeiffer, die heute aus Berlin zu uns zugeschaltet ist. Und Flo, vielleicht kannst du ein paar Worte zu ihr sagen.
Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Wir haben uns in Ruanda beim Race Around Ruanda kennengelernt, haben im gleichen Hotel gewohnt und haben viel über das Radfahren geredet und haben mir gedacht, das ist ein sehr interessanter Gast für unseren Podcast. Und so ist er gekommen, heute sitzt du da. Danke vielmals, dass du dir so früh für unsere Verhältnisse Zeit genommen hast. Normalerweise nehmen wir nicht vor 20 Uhr auf. Danke vielmals und wir freuen uns sehr.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung und ja, die Uhrzeit passt mir auch ganz gut, auch wenn ich eigentlich sonst eher eine Nachteule bin, aber ja.
Das trifft sich hier gut, da haben Sie die Richtigen gefunden.
Sehr gut.
Wir haben es jetzt schon gespoilert, du warst beim Race Around Rwanda dabei, aber das war natürlich nicht dein erstes Radrennen, auch nicht dein erstes langes Radrennen. Und das ist immer so meine Lieblingseinstiegsfrage. Vielleicht nimmst du uns kurz mit auf deinem Weg. Wie bist du überhaupt zum Radfahren, zum Radsport und vielleicht zum Ultracycling überhaupt gekommen?
Also ich habe angefangen mit dem Three Peaks Bike Race und zwar 2020 in der, glaube ich, schlimmsten Zeit überhaupt, um mit irgendwas anzufangen, da ja das total im Corona-Chaos alles war. Und es war eines der wenigen Rennen, was da stattgefunden hat und ich hatte mich aber schon ohne Corona-Druck eigentlich für dieses Rennen entschieden war eigentlich dann auch sehr froh. Weil es war ein super tolles Einstiegsevent, wurde auch gleich mit der kompletten Ladung schlechten Wetter in den Alpen belohnt und mit allem, was da geht. Und ja, das konnte mich aber nicht schocken. Ich habe dann gleich das nächste Jahr mich auch wieder angemeldet. Und ja, dann ging das immer so weiter. Also irgendwie hat es gleich so den... ich will nicht sagen Suchtfaktor, aber es hat halt schon irgendwie gleich ins Mark getroffen bei mir. Ich habe gleich Spaß gehabt und habe dann das Two Volcano Sprint gemacht noch 2021 und so führte eins zum anderen
Also gleich groß angefangen, nicht irgendwie mit dem lokalen Radmarathon oder mit dem Stahlrad vom Freund, sondern gleich beim Three Peaks am Start gewesen.
Nein, das ist natürlich so ein bisschen die Geschichte, wie ging das mit dem richtigen Ultracycling in Anführungszeichen los, aber so das Radfahren ging eigentlich, wie du sagst, so typisch mit dem, in meinem Fall war es ein Alurahmen, aber noch sehr zusammengeschustert und überhaupt nicht auf Performance, sondern eher so auf Spaß und einfach die Taschen hinten drauf und dann einfach mal nach Usedom und Rügen und was halt so in der Nähe ist von Berlin, beziehungsweise ja in der näheren Umgebung, vielleicht nicht 30 Kilometer, aber doch so 100 bis 200 Kilometer, 300, 400 und da wurden dann halt immer mehr die Grenzen ausgetestet und ja, so kleinere Verrücktheiten, wie einfach mal von Berlin nach Hamburg fahren und wieder zurück. Alles einfach so, ohne dass ich jetzt irgendwie darauf gewartet hätte, da jetzt irgendwie zu einem Event mich anzumelden. Und das war so meine Vorbereitung, in Anführungszeichen. Ja.
Jetzt möchte ich gleich kurz die Chance ergreifen, ein bisschen Werbung für dich zu machen, weil du hast Lisa Pfeiffer, aber sehr viele werden dich kennen als Elsa per se. Das ist nämlich dein Instagram-Name. Und du schreibst ja auch einen Blog, der nennt sich pacemypeace.com und da schreibst du wirklich großartige Artikel, es ist auf Englisch, aber es ist sehr fesselnd, mitreißend, du beschreibst mehr deine Emotionen als jetzt unbedingt die technischen Fakten und ich habe natürlich versucht reinzulesen, ich habe nicht geschafft alles zu lesen, weil es sehr umfangreich ist, Aber du schreibst halt auch, dass du quasi beim Three Peaks wirklich die Härte erlebt hast und dass es da halt wirklich schwierige Momente gegeben hat. Und jetzt hast du aber gerade gesagt, du hast irgendwie trotzdem Spaß gehabt und beschlossen, das wiederzumachen. Wie war jetzt dann das Verhältnis zwischen die Krisen durchstehen und es ins Finish zu schaffen, trotz allem, was unterwegs nicht funktioniert hat, und dann schlussendlich doch zu sagen, es hat irgendwie Spaß gemacht?
Ja, es gibt ja diesen bekannten Begriff des Type 2 Fun, also Typ 2 Spaß bei uns im Sport. Und das ist ja dieser Spaß, den man sozusagen erst im Nachhinein so wirklich zu schätzen weiß. Eigentlich, was man vor Ort eher furchtbar findet und denkt, oh mein Gott, was habe ich hier wieder gemacht, findet man im Nachhinein dann irgendwie doch... Ja, ich meine, es macht schon die besten Anekdoten aus, wenn man irgendwie in einem Unwetter ohne Handyempfang irgendwo steht. Das ist natürlich in der Situation nicht immer wirklich lustig und man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht in Gefahr bringt oder so. Aber dieser Type 2 Fun ist für mich irgendwie, glaube ich, schon... ich weiß nicht, also beim Schreiben ist es natürlich das, was die besten Geschichten bringt. Und es ist aber oft so, dass manchmal, glaube ich, so ein bisschen verschütt geht dabei, dass ich auch vor Ort sehr viel wirklichen, echten Spaß habe. Also die Leute zu treffen auf der Strecke, die anderen Mitfahrerinnen und Mitfahrer und einfach, ja, eine ganz besondere Art des Reisens auch, wenn man so will, zu erleben. Ja, wenn man reist dann halt mit dem Fahrrad natürlich etwas schneller und auf weniger Pausen bedacht, aber ja, ich glaube, in der Anfangszeit gab es da manchmal bei mir so ein bisschen den Punkt, dass es oft doch irgendwie härter war, als ich gehofft hatte. Und ich bin trotzdem irgendwie dabei geblieben. Irgendwas hat mich daran gereizt, halt auch die eigenen Grenzen auszutesten und zu schauen, ja, die eigene Stärke zu finden auch. Also das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, für viele, dass man halt schaut, ja, wie weit kann ich gehen, bis wohin fühle ich mich wohl und einfach sich in Situationen auch zum Teil bringt, die man so nicht sich hätte vorstellen können und dann mit neuen Situationen einfach umgehen lernt. Das war für mich schon immer das Spannende daran. Eigentlich weniger so auch der sportliche Aspekt, aber vor allem, glaube ich, das Abenteuer, ja, um das klischeehaft zu sagen.
Aber du hast gesagt, du kommst von Bikepacking-Touren, die immer länger geworden sind. Wann hast du so das erste Mal das Three Peaks ins Auge gefasst und dir gedacht, das wird ein Rennen für mich?
Ich glaube, ja, das war so 2019. Ende 2019. Da habe ich angefangen zu studieren und habe gedacht, okay, ich brauche noch irgendwas neben der Uni, was mich so ein bisschen ausbalanciert. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass es eben genau diese Art von Sport sein könnte, aber ja, doch. Und dann habe ich halt angefangen, von diesem doch sehr spaßorientierten und lockeren Fahren, auch viel mit meinem Freund und wirklich ein bisschen trainingsorientierter zu denken und auch ein bisschen mehr mich gezielt darauf vorzubereiten. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach ein Ziel zu haben, auf das ich mich vorbereite und zu schauen, welches Equipment brauche ich. Gerade beim Three Peaks muss man ja auch die eigene Strecke machen. Und allein schon in der Vorbereitung habe ich echt viel gelernt. Und ja, ich meine, ja, der Weg ist das Ziel und so. Also ich glaube, gerade für mich ist es oft die Vorbereitung auch, die mir, ja, ich weiß nicht den meisten Spaß ist. Das andere, das wirklich vor Ort fahren, ist natürlich dann the cherry on top. Also das ist wirklich Tolle daran, aber ja.
Das Rennen dann ist irgendwie sowas wie die Belohnung, oder? Wenn man Vorbereitung gut gemacht hat und dann quasi als Belohnung das fahren darf, auch wenn es dann die Situationen gibt, die brutal sein können zwischendurch, aber im Nachhinein, natürlich ist eine brutale Situation nicht angenehm zu empfinden jetzt im Moment, aber im Nachhinein einfach die Gewissheit, dass man solche Situationen gemeistert hat und dass man es geschafft hat, das ist dann irgendwie für mich immer das Schöne, was dann überbleibt. Und jetzt hast du eigentlich fast meinen Vortragstitel zitiert, weil meine Vorträge heißen, der Weg ist weiter als das Ziel, wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, dass dass der Weg zum Ziel noch schöner ist, als das Ziel eigentlich dann zu erreichen.
Ja, das stimmt. Doch, sehr cool, auf jeden Fall. Würde ich voll zustimmen.
Vielleicht nimmst du uns kurz mit auf deine Vorbereitung zum ersten Ultrarennen. Das ist sicher für viele das Schwerste und alles Komplizierteste, vor allem wenn du sagst, das war während Covid, die Radlager waren alle leer, es gibt keine Teile, es gibt keine Räder, es gibt keine Packtaschen und man hat natürlich keine Erfahrung, was einen erwartet. Hast du, wie ist es dir da gegangen bei der Vorbereitung zum ersten Rennen?
Also ich fand die Vorbereitung zum ersten eigentlich die leichteste, komischerweise, weil man einfach keine Ahnung hat und irgendwie noch mit sehr vielen Illusionen daran geht und auch, also zumindest bei mir war es so, dass ich irgendwie immer dachte, ach, das wird schon. Und natürlich gab es auch genau durch diese Situation mit Corona mehrere Momente, wo ich gedacht habe, okay, das wird jetzt nichts. Also gerade allein schon die Frage, ob es überhaupt stattfindet, das war lange immer so noch so, also bis wenige Wochen vorher, wenn ich mich richtig entsinne, weil das im nächsten Jahr, in 2021, wieder so ein Problem war. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es jetzt bei welchem war. Aber ja, und natürlich auch die Teilesituation, wobei die empfand ich, glaube ich, sogar 2021 noch schlimmer. 2020 habe ich das irgendwie alles noch so hingekriegt. Und ja, ich glaube, man weiß halt eben noch nicht, was auf einen zukommt. Und man kann sich auf vieles dadurch einfach viel unvoreingenommener freuen. Und nach der ersten Erfahrung in 2020, die nicht, ja, wie ihr schon angedeutet habt, nicht nur positiv war, war das für mich auch fast so ein bisschen wie, ja, jetzt kommt die Revanche, jetzt will ich es halt auch mal nochmal richtig wissen und jetzt die Fehler vom ersten Mal nicht nochmal machen und so. Und das hat teilweise geklappt, teilweise auch nicht. Aber ja, ich glaube, es steht einem ja heutzutage so viel Information zur Verfügung. Es gibt tausend Menschen, die einem irgendwie Ratschläge geben, welche Sachen man mitnehmen kann und Kitlist, alles Mögliche. Ich glaube, man muss trotzdem für sich selber herausfinden, natürlich, was man wirklich braucht und was einem wichtig ist. Und manchmal kann da zu viel Info auch eher stören, weil man dann sich an Leuten orientiert, die einfach ganz anders fahren. Ne? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Ulrichs Packliste orientiere oder so, an Ulrich Bartholmys Packliste, dann kann das halt sein, dass ich als jemand, der dann vielleicht doppelt so lange oder dreimal so lange fährt, doch etwas lückenhaft ist in der Planung. Und man muss halt für sich einen Weg finden, denke ich. Und das war für mich auch immer der spannendste Part, eigentlich.
Ich habe einen Podcast gehört, wo du zu Gast warst und da warst du gerade zwischen den beiden Three Peaks in der Zeit und da hast du das eben auch schon gesagt, dass du quasi jetzt so die Vorfreude aufs Zweite war gar nicht mehr ungetrübt groß, weil du halt schon weißt, dass schwierige Situationen auch auf dich warten. Aber ich denke, das ist ja auch was Gutes, oder? Weil man sich halt realistischer mit dem Thema auseinandersetzt, weil es ist dann nicht nur lustig und es ist nicht nur das ungetrübte Abenteuer, sondern es gibt halt auch Phasen, die echt ja hart sein können. Ob es jetzt Regen ist oder Unwetter in den Bergen oder Hungerast oder technische Probleme und so weiter und so fort. Und da kann man vielleicht auch deinen Blog lesen. Da kann man zumindest sich ein bisschen darauf einstimmen, welche emotionalen Auf und Ab, dass es geben kann unterwegs. Wie ist es dann beim zweiten Three Peaks gelaufen? Welche Dinge hast du verbessern können? Welche Dinge hast du nicht verbessert?
Also ich hatte von Anfang an irgendwie Probleme mit der Pausenzeit, weil ich kam halt von diesem Reisen und bin schon jemand, der auch unterwegs gerne dann mit Leuten spricht und einfach die die Gegebenheiten vor Ort erkunden möchte. Und es gab immer so zwei Teile in mir, den einen, ich habe ihn irgendwann mal den inneren Race Director genannt, der eigentlich auch immer so Zeitdruck hat und drängt und eigentlich auch gerne mal racen möchte. Und dann gab es halt den Part, der sagt, aber schau doch mal, wir waren noch nie hier, wir müssen doch auch irgendwie die Gegend sehen und die Leute kennenlernen. Und die waren immer so ein bisschen im Clinch, gerade so bei den ersten Rennen noch. Und Ja, ich würde sagen, dass ich dann beim zweiten Mal schon etwas besser hingekriegt habe, aber das war immer noch so ein Punkt, wo ich wirklich viel zu viel Pausen gemacht habe. Auch man muss sagen, ich komme aus Berlin, hier sind nicht so viele Möglichkeiten, jetzt wirklich Höhenmeter zu trainieren, und beim zweiten Mal war ich darauf besser vorbereitet, aber immer noch nicht so ausreichend, glaube ich. Das hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen eingepegelt. Also was du sagst mit dem Hungerast, das habe ich beim zweiten Mal deutlich besser hingekriegt. Beim ersten Mal habe ich mich, glaube ich, durch die letzten 1000 Kilometer gebonkt, aber das lag auch unter anderem daran, dass ich tierische Magenprobleme hatte und so. Also es war einfach, beim ersten Mal habe ich, glaube ich, so alles mitgenommen, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, und habe dadurch ein reiches Repertoire an Fehlern und Erfahrungen gemacht und weiß deswegen jetzt auch ganz genau eigentlich, wo ich nicht mehr hin möchte, wie du sagst. Man weiß dann eben auch, worauf man sich vorbereitet, und dass es nicht immer nur schön ist. Und, ja.
Wie waren generell so beim Three Peaks 2021 das Wetter, weil ich mir so jetzt nochmal versucht, die Ergebnisliste anzuschauen, und da ist ja die Liste an DNFs oder an einfach Leuten, die nicht ins Ziel gekommen sind, diese ewig lange, also gefühlt waren es die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die quasi es nicht geschafft haben bis ins Ziel.
Ja, das war beim zweiten wirklich heftig, weil wir im Sommer quasi irgendwie einen Schneeeinbruch hatten, Schneesturm in der Schweiz, und es hat auch extrem viel geregnet. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Arlberg oben saß und morgens irgendwie um 4 oder 5 bei, weiß ich nicht, 2 Grad oder so in nasse Schuhe, und alles war nass, und ich hatte da irgendwie in so einer Seitennische, in so einer lustigen Hängematte geschlafen, aber egal, jedenfalls. Es war wirklich, allein das Wetter hat das Rennen wirklich schwer gemacht, und das ist so meine Erfahrung aus jetzt 5 Rennen, dass das Wetter oft wahnsinnig unterschätzt wird. Man kann Glück haben und es ist überhaupt kein Thema, und wenn man aber Pech hat, dann, wie du sagst, sind dann auf einmal die Hälfte der Leute nicht mehr auch gewillt ist zu fahren, weil dann geht es wirklich stark auch um warum mache ich das, will ich das jetzt hier, weil das macht auch wirklich keinen Spaß mehr, also weder vorne im Feld noch hinten, also da leiden ja eigentlich alle, egal wie schnell man fährt, und es ist, ja, man muss sich da mit den Elementen auseinandersetzen, ja.
Wie bist du das erste Rennen angegangen? Du hast gesagt, vielleicht naiv, aber dann ab der Startlinie, was war dein Plan? Wie viel Kilometer am Tag? Wie viel Pause? Pause wo? Hotelzimmer? Straßenrand? Hast du dir vorher was überlegt, oder ist da dann das einfach die Strategie passiert?
Die Strategie passiert, ja. Das ist ein gutes Stichwort. Nein, also ich hatte, da ich ja so ein bisschen vorher stark vom, würde ich jetzt Brevet im weitesten Sinne nennen, dass ich halt einfach so 500, 600 Kilometer gefahren bin, alleine oder auch mit anderen Leuten. Dadurch habe ich das ein bisschen fehl eingeschätzt, glaube ich, weil ich dachte dann halt, okay, ich fahre einfach, das ist ja wie so ein aufgesplittetes, ein bisschen längeres Brevet, und dachte dann, ich fahre halt immer so, bis ich nicht mehr, also so 500 Kilometer oder so, und es war halt blöd. Das habe ich halt festgestellt. Für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe viel zu wenig auf richtigen Schlaf geachtet. Ich hatte auch, glaube ich, aufgrund von vielen Schilderungen, die man so hört, die dann immer sehr abenteuerlich klingen, und man hat manchmal das Gefühl, halt Schlafmangel gehört so dazu, das ist so ein Muss. Habe ich halt mit wenig Schlaf auch kalkuliert, und das hat mich, also es hat mir nicht geholfen. Und ich habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, je mehr ich, also man muss natürlich immer so eine Rechnung für sich aufstellen. Man kann in den wenigsten Fällen, glaube ich, jetzt wirklich 8 Stunden ruhig schlafen während so eines Rennens. Da muss man schon sehr schnell fahren, dass man da irgendwie noch gut dabei ist. Aber einfach zu sagen, ich schlafe so wenig wie möglich, ist halt auch nicht immer die beste Lösung. Und das habe ich da am eigenen Körper sozusagen erfahren. Und Dann gab es auch noch persönliche Umstände, die das für mich noch schwerer gemacht haben, weil in der Zeit, weil ich eine sehr schlechte Nachricht von der Familie erhalten habe und für mich dann halt trotzdem entschieden habe, weiterzufahren. Aber ja, auch das hat es im Nachhinein so ein bisschen alles durcheinander gebracht. Und ich würde sowieso sagen, meine Strategie war eher so, ja, typisch, wenn man das halt zum ersten Mal macht. also sehr auf, ja, ich habe halt die typischen Fehler gemacht. Zu wenig schlafen, zu wenig sich im Vorfeld mit der Strecke auch auseinandersetzen und zu gucken, wo kann ich denn wirklich gut schlafen, wo sind Hotels. Habe viel auch draußen geschlafen, wo ich dann auch festgestellt habe, dass es auf so längeren Rennen für mich nicht immer so gut ist. So 3 Stunden im Hotel können schon einen großen Unterschied machen. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, 5 Stunden vor einem Bäcker irgendwo.
Ja, klassischer Anfängerfehler. Das Hinterrad vom Ulrich und so lange dranbleiben, wie es geht. Und dann schauen, was passiert.
Ja.
Aber wie hast du das dann, das, was du gelernt hast von deiner ersten Teilnahme, wo du wirklich viel gelitten hast, aber trotz allem auch der Umstände, die du uns erzählt hast, jetzt gefinisht hast und solide gefinisht hast, was hast du da mitgenommen und wie hast du es vor allem umgesetzt dann bei der zweiten Teilnahme?
Ja, also beim zweiten Mal habe ich dann wirklich gezielt mir vorher überlegt, was für Abschnitte machen Sinn, wo schlafe ich, habe mir dann auch natürlich ein bisschen mehr überlegt, die Strecke so zu planen, dass ich jetzt nicht jeden Hügel mitnehme, wobei das beim ersten Mal eigentlich auch schon für mich so ein Fokus war, dass beim Three Peaks Bike Race kann man ja viel selber planen und dann ist halt eher die Frage, fährt man eher flach und dafür länger oder fährt man halt mehr Höhenmeter und dafür, naja gut, das dauert halt dann manchmal länger. Und man muss da halt ehrlich mit sich selbst einfach sein und mit seinen Fähigkeiten. Und wenn man eben nicht der oder die beste Bergfahrerin ist, dann macht es vielleicht schon manchmal Sinn, einen kleineren Umweg zu nehmen und doch eher flacher zu fahren. Es kommt halt auch darauf an, was einem Spaß macht. Und ja, genau, also einfach, dass ich dann überlegt habe, pro Nacht mindestens 3 Stunden Schlaf. Ich muss zugeben, ich habe mich da dann auch nicht immer so dran gehalten. Da kam dann eins zum anderen. Und ja, das ist halt der Punkt. Man macht sich zu Hause Gedanken und im Rennen passiert dann das Leben und man...
Wurde es dann mehr oder weniger Schlaf, wenn du sagst, du hast dich nicht ganz dran gehalten?
Also es wurde natürlich erstmal weniger Schlaf und dann gegen Ende hin wurde es dann deutlich mehr Schlaf, weil der Körper sich dann irgendwann holt, was er braucht. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann beim zweiten Mal gemerkt habe, okay, so funktioniert das doch wieder mal nicht, habe ich dann auch Vernunft walten lassen. Und mir war es immer wichtig zu finishen. Mir war es natürlich nicht ganz egal, auf welcher Position. Ich glaube, das kann niemand so ganz ehrlich sagen. Aber zumindest stand für mich in erster Linie das Finish. Und ja, eben alles von Anfang bis zum Ende mitzunehmen. Vielleicht nicht alles, aber das Gute.
Ich hoffe, es ist für dich okay, aber dürfen wir erwähnen, dass du einen Dot Watcher Award bekommen hast?
Ja, natürlich.
Weil du sagst, natürlich ist das Ergebnis schon so auch nicht vordergründig, aber es spielt dann irgendwie doch ein bisschen eine Rolle. Du hast den Dot Watcher Award bekommen für deinen Two Volcano Sprint und oder für deine Leistung beim Two Volcano Sprint und es war der Lanterne Rouge Award.
Genau.
Es klingt jetzt vielleicht nicht ganz so toll am Anfang, weil, das heißt, man ist als Letzter ins Ziel gekommen, aber eigentlich belohnt der Award die besondere Stärke durchzuhalten, auch wenn es extrem beschissen läuft. Und da haben sie eben geschrieben, dass du eine erfahrene Ultra-Racerin bist, schon das Three Peaks quasi an deinem Palmares hast und dich dieses Jahr fürs Two Volcano Sprint entschieden hast. Über 1180 Kilometer und 26.000 Höhenmeter. Wir haben gerade in der letzten Episode mit dem Robert Müller gesprochen. Da war das Two Volcano Sprint schon deutlich länger, weil das haben sie jedes Jahr irgendwie verlängert. Und ja, genau, du bist toll in das Rennen gestartet, aber hast dann Hundeattacken irgendwie gehabt und du bist krank geworden und du hast fürchterliche Sitzbeschwerden gehabt. Und trotzdem hast du quasi durchgehalten und gefinisht und für das hast du diesen Award bekommen. Genau, und ist natürlich genial.
Ja, also wie du sagst, die, also als ich den Award bekommen habe, war ich auch so zwiegespalten. Ich dachte auch so, okay, ich glaube, irgendjemand meinte dann auch so zu mir, also ein guter Freund oder guter Bekannter, der darf sowas sagen. Ja, der meinte dann auch so, darf man da gratulieren? Oder? Also es war halt schon irgendwie, natürlich ist es jetzt nicht so, wie wenn man Erster oder Erste wird, dass man dann denkt, ja, oh, das ist jetzt ohne Umstände irgendwie einfach geil. Aber ich wusste ja auch, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist. Und insofern konnte ich das auch wertschätzen und habe mich natürlich auch gefreut, dass auch andere das wertschätzen, weil ja, die Umstände waren nicht schön. Also das Two Volcano Sprint ist, glaube ich, bekannt als nicht besonders. Ja, es ist kein Sonntagsspaziergang, allein schon die Höhenmeter machen es natürlich zu einer Herausforderung. Und die Jahreszeit im Anfang Oktober ist Italien und auch gerade dort Süditalien eben nicht mehr, es ist nicht das Bella Italia, was man sich so vorstellt, ne? Also mit Eis und gab es auch, aber dafür war es dann doch meistens sogar zu kalt schon. Vor allem nachts, das Wetter war auch nicht gerade freundlich und ja, habe mich gegen körperliche Widrigkeiten und äußerliche Widrigkeiten bis zum Finish gekämpft und es war ist bis heute einer der Momente oder eines der Rennen, an das ich am meisten zurückdenke und wo ich am meisten Stärke rausziehe. Also obwohl es, als ich da gefahren bin, natürlich alles andere als schön war.
Jetzt habe ich nur eine Frage, bevor wir dann zum Race Around Rwanda kommen. Da hast du dann offensichtlich sehr vieles umgesetzt von deinen Erfahrungen und hast super schnelle Fahrt hingelegt. Wenn du sagst, du hast dem Rennen bestritten, was gar nicht gut gelaufen ist und was du durchgehalten hast, wie geht's dir da dabei? Zum Beispiel kommen Gedanken ans Absteigen, also ans Aussteigen. Weil würde es überhaupt dann leichter werden? Du stehst jetzt irgendwo zwischen Ätna und Vesuv in Süditalien. Es ist extrem kalt, du hast Sitzprobleme, es tut alles weh. Du steigst aus dem Rennen aus, du stehst danach wiederum da und es tut dir weiterhin alles weh und es ist nass und kalt. Also du bist ja nicht in dem Moment, wo du quasi aussteigst, sofort in einem warmen Restaurant und kriegst du gutes Essen, sondern ja, würde das überhaupt Sinn machen und hast du den Gedanken gehabt?
Natürlich, ich hatte den Gedanken relativ oft, aber das ist dann, wie du sagst, also ich habe, glaube ich, in irgendeinem Text mal geschrieben, dass es meistens, also nicht immer, aber meistens fehlt mir einfach eher, also der Grund, also für mich fragen immer alle, warum machst du dann weiter? Ich sage immer, warum höre ich nicht auf, ist die bessere Frage, weil aufzuhören bedeutet halt auch oft in diesen Rennen dann irgendwo zu stehen, wo es halt keinen Zug gibt oder keinen Bus, kein Taxi, wo man mal eben schnell wieder ins Hotel kommt. Und beim Two Volcano Sprint war das genau in dem Moment so, als ich wirklich aufhören wollte, gab es eigentlich nicht so wirklich die Option. Und ich bin dann erstmal so weitergefahren und dann, das ist das Schöne an diesen Rennen, zumindest bei mir und ich glaube bei fast allen anderen auch, kommt natürlich auf die Situation drauf an, aber wenn man weiterfährt, kommt man oft wieder an einen Punkt, wo es besser wird. Also es geht halt hoch und runter, wie die Metapher so schön sagt. Und es ging dann beim Two Volcano Sprint sowieso ständig hoch und runter, auch mental. Und nach einer Weile gewöhnt man sich daran, an diese Gedanken. Also ich glaube, klar, wenn ich jetzt in ernsthaft gesundheitlichen Schwierigkeiten wäre, wenn ich irgendwie wüsste, ich gefährde mich auf lange Sicht, dann würde ich aufhören. Aber ansonsten ist meine Neugierde auch oft zu groß, wann das nächste Hoch wiederkommt und wann dieses blöde Tief aufhört.
Sehr schön gesagt.
Nochmal kurz zum Two Volcano Sprint. Du warst dabei in der Austragung 2021. Wie war für dich die Strecke, die Organisation? Es wird ausgeschrieben als Road Race. Würdest du sagen, es ist ein Road Race? wie ist dir gegangen? Mit die lange Nacht haben wir dann in Ruanda auch gehabt, aber deine ersten Rennen waren im Hochsommer in Europa. Da sind die Nächte eher kurz. Beim Two Volcano Sprint dann schon das erste Mal eine sehr lange Nacht. Was waren so deine allgemein, also abgesehen von deinen Problemen, deine Eindrücke von dem Rennen?
Also Road Race, jein. Ich würde es als Mixed Surface bezeichnen, also gemischte Oberflächen oder Beläge, was auch immer. Ich würde schon sagen, dadurch, dass auch gerade die manche Straßen in Süditalien in dem Bereich, da würde ich lieber Gravel fahren. Also die sind schon ordentlich anspruchsvoll, was den Belag angeht. Im Großen und Ganzen würde ich schon als Straßenrennen bezeichnen. Es gibt halt, ich glaube, bei der, sie baut jetzt immer mehr Gravel ein, hatte ich so das Gefühl, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Und ja, also wie du sagst, die langen Nächte waren auch definitiv eine Herausforderung, weil du hast recht, in Ruanda gab es die auch, die waren auch so 12 Stunden ungefähr, aber die waren halt nicht so kalt in den meisten Fällen. Und ich weiß nicht, also ich fand es damals in Italien schon sehr, sehr kalt, sehr lang, die Nächte. Dann waren eben diese Situation mit den Hunden für mich recht beängstigend. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, was man so für ein Typ Mensch ist. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch selber einen Hund. aber nie zu wissen, wann, wo ein Hund vielleicht kommen könnte. Und die waren halt eben nicht immer hinter Zäunen, so wie hier in Deutschland oder in Österreich. Und ja, es war schon allein einfach, diese Situation war ein bisschen schwierig. Ansonsten muss ich aber sagen, dass gerade die Organisation von Giuliana großartig war. Also ich habe mich noch bei keinem Rennen vorher, also das Three Peaks war halt auch schön, aber von der Organisation her lange nicht so auf Community gelegt. Und einfach das Briefing, man ist zusammen mit Arancini und man hatte das Gefühl, dass sie auch wirklich daran interessiert ist, dass jeder ins Ziel kommt eigentlich. Also und sie kam ja auch am Ende noch mit ihrem Moped und ihrem kleinen Hund und hat mir zugejubelt. Und es war einfach sehr familiär und sehr schön. Und ja, sie legt, glaube ich, auch den Fokus so, dass jeder sich irgendwie willkommen fühlt. Also die schnell racen wollen, die können das machen. Und die eher ein Abenteuer erleben wollen, die sind aber auch dabei. Und die sind auch da richtig. Und das fand ich sehr schön, ja.
In unserer letzten Episode mit Robert Müller haben wir auch über Two Volcano Sprint erzählt. Und ich war heute nochmal mit ihm Radl fahren. Und wir haben nochmal weiter geplaudert, leider ohne Mikrofon. Das wäre wahrscheinlich noch eine Bonus-Episode geworden. Und er hat ihm auch erzählt, dass beim Two Volcano Sprint das Zwischenmenschliche so genial war. Und dass zum Beispiel bei der Finisher Party es dann so war, dass irgendwie alle gemeinsam gegessen haben und dass dann so ein Mikrofon irgendwie die Runde geht oder vorne so ein Rednermikrofon aufgestellt ist und da ist dann halt jeder, der Lust hat, eingeladen, eine Geschichte zu erzählen. Und im Endeffekt war es dann so, dass halt fast jeder irgendeine nette, lustige, humorvolle Geschichte erzählt hat und das war dann so der perfekte Abschluss für ihn, weil es einfach dann so menschlich wird und du siehst dann immer so die Top-Leistungen und die schnellsten Zeiten, die im Vordergrund stehen, sondern halt die kleinen Anekdoten, die jeder so unterwegs erlebt. Also das hat mir sehr gefallen, wie er das erzählt hat.
Ja, das passt, das kommt mir. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es ja leider nicht zur Finisher-Party geschafft damals. Ich habe mich ja für den harten Weg entschieden und gedacht, nein, ich muss das selber zu Ende fahren. Und da war ich auch sehr traurig, genau deswegen, weil ich das ja beim Briefing und so schon mitbekommen habe. Aber eben genau die Tatsache, dass dann trotzdem immer noch Fahrer da standen, als ich angekommen bin, spricht ja für sich. Also es war einfach, man hat jeden gefeiert, der diese Challenge angenommen hat. Und ja, kann ich nur recht geben. Also auf jeden Fall zu empfehlen.
Du hast gesagt, es sind alle willkommen, die sehr schnell fahren wollen und die ein Abenteuer erleben wollen. Wir diskutieren im Podcast immer wieder darüber, ob es diesen Split überhaupt gibt, ob es in der Community die ganz schnell fahren wollen und vielleicht mit Trikotsponsoren daherkommen, ob die überhaupt so gern gesehen werden. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, wenigstens suchen, nein Quatsch. ich glaube, ja, in der Tat ist es schwer, da jetzt so einen harten Cut zu machen und zu sagen, die gehört dahin und der gehört dahin. Und das ist ja das Schöne an unserem Sport, dass so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Und ich glaube schon, dass jeder hat so ein bisschen einen anderen Fokus. Und jedem ist was anderes wichtig, aber wir haben auch viele Sachen, wo es dann wieder auf einen Nenner hinausläuft. Und ich glaube, wenn man wirklich nur an der reinen Zeit interessiert ist, dann gibt's auch andere Radsportarten, die da vielleicht deutlich interessanter sind. Ich weiß nicht, es ist halt immer so eine Frage, auch wie man als Person damit umgeht. Also ich kenne sehr viele sehr nette, sehr sportliche Menschen, die super durchgesponsert sind und die sehen das ganz genauso und die heißen jeden willkommen. Und ich glaube nicht, dass es da so ein, wie man vielleicht manchmal denken könnte, irgendwie so ein, dass es so ein Problem ist. Aber natürlich, klar muss man auch manche Sachen kritisch hinterfragen. Ist da jetzt die Competition, ist der Wettbewerb noch fair? Ist der Wettbewerb gleich? Ganz bestimmt nicht, wenn jetzt jemand viel mehr Zeit aufwenden kann, um zu trainieren und vielleicht auch ein besseres Equipment bekommt. Aber andererseits ist es ja auch eine Herausforderung. Und ja, ich glaube, jeder kämpft so mit seinen Problemen, egal was jemand vielleicht für Vorteile zu haben scheint. Ja. Also schwieriges Thema irgendwie, das jetzt so in einem Atemzug zu beantworten. Von daher, bestimmt, aber definitiv ein gutes Thema, wo man viel drüber nachdenken und reden kann.
Ich denke, man darf auch daran denken, dass Leute, die Sponsoren haben, ich bin ja einer der Glücklichen, das ist jetzt nicht so, dass das unterm Christbaum liegt zu Weihnachten, man packt es aus und dann sind die Sponsoren drinnen, sondern das ist meistens dann ein Resultat, wenn man sehr viele Jahre, sehr viel Zeit, sehr viel investiert und dann durch viele gute Leistungen irgendwann die ersten kleinen Sponsoren findet. Das heißt, da ist sehr viel Aufbauarbeit dahinter und deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass man das so anerkennt, wenn jetzt jemand Sponsoren hat, dass er sich die erarbeitet hat und nicht irgendwo geschenkt bekommen hat und jetzt quasi privilegiert irgendwie da daherkommt, sondern genau. Und ich muss auch sagen, als jemand, dem der Wettkampf einfach Spaß macht und ich ziehe meine Begeisterung einfach daraus, irgendwie zu schauen, was alles geht, man lernt dann auch die andere Facette kennen. Man ist dann unterwegs und lernt dann plötzlich die Abenteuerseite kennen. Und ich glaube, jeder, der mit dem Ziel, ein Abenteuer zu erleben, reinstartet, findet unterwegs dann auch Spaß daran, weil es ja doch irgendwie ein Rennen ist und weil es doch andere gibt, die ähnlich schnell sind und vielleicht kann man wen überholen. Das heißt, ja, ich glaube, dass beide Facetten auch für denjenigen interessant sind, der vielleicht mit der anderen Facette verstärkt da reingestartet ist.
Ja, definitiv, das ist eine gute Sicht, weil ich glaube, gerade dieser Überraschungsfaktor, dass man startet in das Rennen und wie ich schon gesagt habe, dann passiert halt das Leben oder das Rennen und man wird vor Probleme gestellt, die man sich so hätte nicht vorstellen können. Ich glaube, da kann man noch so viel trainieren oder sportlich sein oder auch Sponsoren haben, das hilft einem dann auch nicht mehr. Da muss man halt schauen, das ist diese Abenteuerseite, die mich auch so reizt. Und andererseits, ich glaube, bei mir war es eben andersrum. Ich bin so ein bisschen eher von diesem Abenteuerhintergrund reingekommen und sehe jetzt immer mehr die sportliche Seite, wie interessant die auch sein kann. Und versuche da natürlich auch irgendwie für mich in einem Rahmen, der mir noch Spaß macht, auch für mich was rauszuholen. Und ja, genau, insofern kann ich das nur unterstreichen. Auch, dass die wenigsten Leute das einfach so auf dem silbernen Tablett serviert bekommen. Das ist schon oft Ja, und es klingt auch meistens dann vielleicht etwas glamouröser, als es dann in echt wirklich ist. Insofern, ja, kann ich bestätigen.
Damit hast du uns jetzt eigentlich die perfekte Überleitung aufgebaut. Wir sprechen jetzt noch über das Race Around Rwanda und da stand jedenfalls der Abenteuergedanke, zumindest anfänglich im Vordergrund. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine 6 Wochen her, es ist noch relativ frisch. Das war die zweite Austragung, es war irgendwie für mich die große Unbekannte. Es gab kaum irgendwie im Internet Berichte, irgendwie was zusammenzusuchen. Wie bist du überhaupt auf das Rennen gestoßen und was hat dich dazu motiviert, dich überhaupt anzumelden?
Ja, gute Frage. Also ich fand auch, dass man relativ wenig eigentlich darüber so im Vorfeld wusste. Und also ich hatte den Film von Ryan Le Garrick, zumindest den Teil, den man umsonst bei YouTube gucken kann, hatte ich gesehen. Und das hatte mir schon mal Lust gemacht. Und ich kannte auch eine, die im Vorjahr mitgefahren ist, beziehungsweise die auch in Ruanda gewohnt hat, gelebt hat. Und die hat mir halt sehr viel Positives berichtet, allgemein aus dem Land und auch über das Rennen. Und ja, warum soll man da skeptisch sein? zudem habe ich halt auch nach einem Rennen ganz gezielt geguckt, was jetzt so Anfang des Jahres stattfindet, weil ich mal Lust hatte, die Saison ein bisschen früher zu starten und nicht erst irgendwie bis zum Frühling oder zum Sommer zu warten. Und da gab es jetzt eigentlich so nur das Race Around Rwanda und das Atlas Mountain Race. Das Atlas Mountain Race war mir zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu Mountainbike-lastig und zu technisch. Wobei ich es jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch denke, ja gut, hättest du auch dahin fahren können. Aber nein, ich bin immer noch froh, dass ich mich für das Race Around Rwanda entschieden habe. Und ich muss auch sagen, dass mich das Land einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch neugieriger gemacht hat. Ja, ich einfach mal sehen wollte, wie das wirklich so ist mit all den vielen Menschen, von denen ich auch schon im Vorfeld gehört habe, dass sie dort sein sollen. Und ja, habe ja schon auch in deinen Podcast und wir haben uns ja auch schon unterhalten reingehört und ja, definitiv.
Also durch deine Freundin war für dich jetzt die Hürde, dich anzumelden, nicht so groß. Du hast Vertrauen gehabt, dass du dich da als Frau wohl und sicher fühlen kannst. Wir haben sehr viel Fragen bekommen, auch von weiblichen Zuhörerinnen. Wie ist es als Frau in Ruanda? Wie reagieren die Leute auf einen? Wie sicher fühlt man sich in der Nacht? Und ich habe alle vertröstet auf dich. Das heißt, du musst jetzt stellvertretend antworten.
Ja, kein Problem. Ich habe auch schon auf Instagram sehr viel Fragen in der Form bekommen. Lustigerweise auch dort gefühlt eher von Männern, die gesagt haben oder Befürchtungen hatten, dass das ja doch recht gefährlich sei. Und also, wie du schon richtig angemerkt hattest, hatte ich durch die Bekannte eigentlich da schon nicht mehr so die Angst. Sie ist zwar relativ mutig, aber natürlich ist man als Frau da einfach, vielleicht hat man nochmal einen anderen Blick drauf. Und ich kann nur sagen, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie aufgrund meines Frauseins irgendwie unwohl gefühlt oder hatte Angst oder Sorge, dass ich nicht sicher sein könnte. Also das war tatsächlich überraschend auch für mich. Also ich habe mich natürlich angemeldet schon in der Vermutung, dass es okay sein wird. Aber auch für mich war es jetzt natürlich ein großer Schritt, ganz alleine nach Afrika zu reisen und dort nachts Fahrrad zu fahren. Und es war überraschend gut. Also ich glaube, dass ich sogar in Europa mich manchmal unwohler fühle als in dort. Einfach weil, Erstens sind da halt überall Menschen. Das heißt, das, was
man
vielleicht,
ist nie alleine. Nie.
Was, ja, genau, was vielleicht manchmal ein bisschen beängstigend klingt, ist aber eigentlich auch ein Sicherheitsfaktor. Die recht gute, also es gibt, glaube ich, so eine Statistik, die besagt, dass Ruanda das 8-sicherste Reiseland überhaupt auf der ganzen Welt ist. Ich glaube, da liegt Deutschland sogar noch dahinter. Also ja. Ich habe nie irgendwelche komischen Anmachen oder Sonstiges erlebt, also nichts in der Art. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Leute alle waren sehr neugierig und haben natürlich geschaut und waren ganz aus dem Häuschen oft, dass man da war, aber es war nie beängstigend.
Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne von dir etwas einspielen. Du hast uns im Vorfeld eine kleine Auswahl von deinen filmischen Aktivitäten zukommen lassen. Und da gibt es eine Situation, die der Flo sehr oft beschrieben hat, nämlich die Begeisterung, die du jetzt gerade angesprochen hast. Man ist nie alleine. Und du hast einmal auch, was heißt einmal, wahrscheinlich sehr, sehr oft Begleitung von Kindern gehabt. Und ich finde das Video auch deswegen so cool, weil du echt sehr sympathisch damit umgehst. Und das hören wir uns jetzt an.
I'm fine, and you? You're good? How old are you? Yeah. Hey. Come on. Bye-bye. Hello.
Das Lustigste, ja, am Ende habe ich ja Bye-Bye gesagt und dann kam schon wieder Hey. Aber ja. Ja, ich glaube, das...
Perfektes Video für mich, weil ich glaube, es gibt kein Video, das das Rennen so gut beschreibt. Also wenn du das Rennen in 10 Sekunden zusammenfassen müsstest, einfach dieses Video herzeigen.
Ja, also ich glaube, das war am ersten Tag. Da war ich auch noch total geflasht von dieser Lebensfreude und dieser Begeisterung, die einen überall empfangen hat. Und ja, also wie man hört, die Kinder, die quietschen vor Freude und rennen dann mit einem mit und wollten High Five geben. Und ich glaube, ja, das war definitiv, das ist da. So ist Ruanda irgendwie, wenn man da Fahrrad fährt, das stimmt. Und es trägt einen auch stark. Also das war so ein Punkt, über den ich noch im Nachhinein oft nachgedacht habe. Das war für mich eines der leichtesten Rennen. Das klingt jetzt komisch, weil die Strecke war natürlich oft anspruchsvoll. Aber aufgrund dieser Begeisterung und der Menschen überall, die natürlich auch manchmal in gewissen Situationen, wenn man sich jetzt vielleicht nicht so gut gefühlt hat, auch ein bisschen... ja, anstrengend sein konnten. Aber die meiste Zeit hat es einen halt einfach auch abgelenkt und auch gefreut und eben, ja, das zu einer so großartigen Erfahrung gemacht.
Wir verlinken deinen Instagram-Account sowieso in der Episodenbeschreibung und geben jetzt nur den Hinweis durch, dass vieles von dem, was du in Ruanda erlebt hast und gesehen und gehört hast, auch bei dir noch quasi zu sehen ist. In den Story-Highlights und da kann man sich von dem auch noch ein eigenes Bild machen.
Wir haben jetzt geredet über deine drei Rennen davor, die viele Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und wenn ich drüber nachdenke, hast du auch deutlich mehr Erfahrung als ich jetzt. Und ich war beeindruckt von dir am Start, wie penibel und gut vorbereitet du warst. Wie würdest du jetzt im Nachhinein einschätzen, wie gut war deine Vorbereitung tatsächlich? Was hast du gelernt? Was war zu viel? Was war zu wenig? Was hat da deine Erfahrung, deine bisherige gebracht für Ruanda?
Ja, gute Frage. Also interessant, dass du das so siehst, dass ich so penibel vorbereitet war. Ich glaube, das...
Es sind immer die anderen, die dich gut vorbereitet haben.
Ja, genau.
Man sieht immer nur die anderen.
Das ist so die Eigen- und die Fremdwahrnehmung manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Aber natürlich habe ich durch diese, sage ich mal, chaotischen ersten zwei Jahre wie schon angedeutet, relativ viele Fehler gemacht und weiß halt jetzt inzwischen, wo in welche Fehler ich jetzt nicht nochmal hineingeraten möchte. Und also ich hatte schon das Gefühl, dass in dem Rennen jetzt auch nochmal relativ viel zusammengekommen ist an Erfahrungen aus den Vorjahren, wodurch ich dann die eine oder andere Situation einfach wirklich besser meistern konnte und mit weniger Kummer eigentlich auch fahren konnte. Weil ich glaube, man darf das nicht verwechseln. Manche Leute fahren recht chaotisch und da sehen die Taschen irgendwie aus wie Sau und man denkt sich manchmal, oh je. Aber die fahren halt so und die fühlen sich damit wohl und kommen auch gut an. Und ich glaube, das muss man immer für sich selbst eben schauen, was einem da wichtig ist. Ich bin bestimmt auch nicht in allen Punkten so gut organisiert, wie ich es gern wäre, aber gerade so die, ich mag es jetzt zum Beispiel nicht mehr zu viel mitzuhaben. das war bei meinen ersten Rennen manchmal dann noch so ein bisschen egal. Und da hatte ich jetzt eigentlich so vom Setup wenig, was ich gar nicht gebraucht habe. Und vieles, wo ich sehr froh war, dass ich es mit hatte. Oder auch zum Beispiel die Reifenwahl, die ja bei mir im Vorfeld so ein bisschen schwierig war oder wo ich lange gehadert habe. Da war ich im Nachhinein dann total glücklich, dass ich halt vorne Nobby und hinten Slick gefahren bin. Und so kleine Sachen, so Feinheiten, die dann den Spaß einfach erhöhen. Das ist für mich, glaube ich, eher so ein Fokus jetzt auch, dass ich sage, ich möchte unterwegs so viel Spaß haben wie möglich und natürlich auch jetzt vielleicht nicht nochmal Lantern Rouge werden unbedingt. Aber wenn es so wäre, okay, dann wäre das halt so.
Der Flo ist ganz begeistert und spitzt die Ohren, wenn du über Reifen erzählst und über die Reifenwahl, da hat er ein bisschen gelitten oder sagen wir so, viel gelernt. warst du mit Tubeless unterwegs oder hast du auch auf Schläuche vertraut und vielleicht sogar genügend dabei gehabt?
Genügend dabei. Ja, das ist immer die Frage, wie viel sind genügend Schläuche, aber ich bin nicht Tubeless gefahren. Ich war eine der wenigen, glaube ich, aber es waren doch noch ein paar auch dabei, die mit Schläuchen gefahren sind. Und ich fahre eigentlich meistens TPU Leitschläuche, weil ich damit die Erfahrung gemacht habe, dass es einfach, ja, also mir gefällt es eigentlich einfach am besten, man kann Gewicht sparen und ich finde sie auch im Pannenverhalten eigentlich relativ kontrollierbar, um das mal so zu sagen. Und habe da ganz gute Erfahrungen gemacht, wobei auch ich hatte einen Tag, wo ich auch von zwei Platten geplagt wurde. Aber ja, gut. Ich glaube, das geht eigentlich noch, wenn man sich da die Geschichten von anderen anhört. Also man steckt nicht drin. Es ist manchmal einfach wie verhext. Und ich kenne da wirklich noch ganz andere Geschichten. Also insofern, nicht tubeless, weil ich nicht mehr so kurz vorm Rennen auf ein für mich nicht bekanntes System sozusagen umsteigen wollte. Bin dem aber nicht grundsätzlich abgeneigt. Denke, es macht auch in bestimmten Umständen Sinn. Aber ich habe es jetzt nicht bereut, so gefahren zu sein. Und ich hatte zwei Ersatzschläuche, also TPU-Schläuche mit und noch ein Butylschlauch, also drei.
Ja, einer mehr als ich. Und das hat sich offensichtlich ausgezahlt. Aber kann es nachvollziehen, dein Gedankengang hundertprozentig so kurz vorm Rennen auf was umzusteigen, das man nicht gewohnt ist, zahlt sich nicht aus. Und auch stark von dir, es haben eine Woche in Ruanda vor dem Start alle auf dich eingeredet, einen anderen Hinterreifen zu fahren. Du hast dich nicht unterkriegen lassen, bist ihn gefahren und hast das nicht bereut.
Ja, genau. Ich habe ja auch jeden gefragt, weil mich das natürlich interessiert hat, auch was andere dazu meinen, weil ich jetzt nicht denke, dass ich in allem immer Bescheid weiß. Aber das war einfach vom Fahrfeeling her bei der Testfahrt, die ich am Tag vorher noch gemacht habe, super gut. Und es sah vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus, Andererseits habe ich mich dann durch so Mountainbike-Foren geforstet noch und habe dann halt rausgefunden, dass es gar nicht mal so selten ist, dass Leute so zwei verschiedene Reifen fahren, also zwei verschiedene Arten sozusagen. Und ja, war gut.
War jedenfalls eine gute Entscheidung. Vielleicht möchtest du uns kurz zu deinem Rennen, wie bist du das angegangen? Wärst du das jetzt rein sportlich? Also die Eindrücke, die kann man wahrscheinlich jetzt in einem Podcast nicht zusammenfassen, kann man auch in vier nicht, so wie es wir versucht haben. Aber vielleicht kannst du uns kurz auf dein Rennen mitnehmen. Was war deine Strategie am Start? Hast du sie durchgezogen oder ist wieder was dazwischen gekommen?
Ja, lustigerweise war meine Strategie in Anführungszeichen diesmal eigentlich relativ entspannt. Also ich wollte das eher wie so ein Abenteuer machen und war mir eigentlich ja nicht sicher, aber doch, ich war relativ sicher, dass ich jetzt das Zeitlimit schon irgendwie schaffen würde. Dadurch, dass das beim Race Around Tour, naja, doch schon noch ganz freundlich gemacht ist. Ja, ich hatte jetzt nicht irgendwie Race-Ambitionen. Ich wollte vor allem das Land sehen. In meinem Bereich halt irgendwie gut durchkommen. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt zu dieser Jahreszeit nicht so auf meiner Fitnesshöhe eigentlich war. Ich habe halt im Vorfeld ein bisschen in Thüringen draußen trainiert und ein bisschen Indoor gemacht, aber es war jetzt auch nicht der krasse Trainingsaufwand vorher. Und insofern hatte ich gar nicht so hohe Erwartungen, was vielleicht ganz gut war. Für mich war halt wichtig, dass ich maximal Spaß habe wieder. Und ja, ich hatte zum ersten Mal bei einem Rennen auch meine Kamera mit, was ich sonst nie gemacht habe. Und hatte dadurch eigentlich auch relativ viele Fotostops und so ein Kram. Bin ja auch öfters mal abgestiegen und habe einfach die Blicke genossen. Und während des Rennens hat sich das dann so ein bisschen verändert, weil sich das Frauenrennen dann doch stark umstrukturiert hat, um das mal so zu sagen. Also die sozusagen eigentlich virtuell Zweite musste dann, glaube ich, oder hat sich entschieden auszusteigen, weil ihr Freund einen Unfall hatte. Und dann gab es noch so ein paar andere Entwicklungen, so dass ich irgendwann, ich glaube, bei dem, ich weiß nicht mehr, aber ich habe eigentlich nicht auf den Tracker geguckt. Ich glaube, mein Freund hat so eine Andeutung gemacht am Telefon und dann dachte ich so, ah, okay, da könnte man ja doch noch mal ein bisschen Rennen fahren. Und ja, von da an war es dann schon ein bisschen ambitionierter, wobei ich auch immer darauf geachtet habe, dass ich halt diese Schlafmangelsituation nicht zu stark pushe, dass ich nicht zu stark über meine Grenzen gehe. Und das habe ich mir bis zum Schluss eigentlich aufgehoben. Und es war alles noch in einem Rahmen, den ich so auch schon mal ausprobiert hatte. Der einzige neue Faktor war eigentlich der Gravel. Also es war halt für mich mein erstes Rennen mit wirklichem Gravel, abgesehen jetzt vom Two Volcano Sprint. Und dadurch, dass hier ja wirklich auch Mountainbike Trails, Single Trails und Sektionen dabei waren, wo man sagen würde, auch als Mountainbiker, das war technisch, technisch anspruchsvoll, war das für mich ganz neu und ich hatte aber erstaunlich viel Spaß auch daran. Also auch wenn es natürlich auch mal wehgetan hat und irgendwie war es auch manchmal ein bisschen zum Fluchen, klar, wenn man dann irgendwelche Gravel-Berge, Gravel-Anstiege so mit 20% oder was weiß ich da hochschiebt und die Kinder neben einem herrennen, dann ist es schon, da bin ich auch an meine Grenzen gekommen zum Teil. Aber gerade dieser, was ich schon gesagt habe, dass die Leute so begeistert waren, das hat einen über viele, also mich über viele Passagen sehr getragen. Und das Wetter, muss ich sagen, war jetzt auch für das, was ich schon so erlebt habe vorher, wirklich traumhaft, weil es war nie zu heiß für mich. Es war nie wirklich viel zu kalt. Also ich hatte eine Nacht, in der ich schon gefroren habe auch. Aber es lag dann auch an der Erschöpfung und an den Umständen.
Was war für dich die schönste Passage oder vielleicht der schönste Moment im Rennen, falls du da überhaupt einen nennen kannst?
Ja, das ist schwer, aber lustigerweise, und ich glaube, ich habe das gestern oder heute noch im Podcast bei dir gehört, Flo, dass du den Kongo Nile Trail nicht so gut fandst. Ich fand ihn ganz toll. Für mich war das, glaube ich, mit einer der schönsten Stellen, auch wenn ich auch natürlich dort stark an meine Grenzen gekommen bin und auch wirklich viel geschoben habe. Aber das war einfach landschaftlich so für mich irgendwie wunderschön. Und natürlich die Teeplantagen, wenn ich jetzt doch noch eine reinschieben darf, eine andere Stelle. Diese Blicke, diese weiten Blicke über die Teeplantagen, das war Wahnsinn.
Wenigstens da sind wir uns einig, die Teeplantagen waren wirklich der Wahnsinn.
Ja.
Hast du so ein richtig arges Tief, also vergleichbar mit Three Peaks gehabt oder bist du da relativ smooth durchgekommen?
Also nichts vergleichbar Tiefes sozusagen, aber es gab schon ein Tief nach der Nacht, wo ich, glaube ich, 27 Stunden unterwegs war am Stück. Da hatte ich davor die Platten gehabt und bin irgendwie im Regenwald in Gewitter gekommen, hab da tierisch gefroren. Morgens ging es mir gar nicht mehr gut. Und dann bin ich auch durch diese komische Brücken, durch diese abenteuerlichen Brücken im Matsch und das war einfach, das hat mich ziemlich fertig gemacht und da eigentlich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar mein Plan gewesen, durchzufahren und dann habe ich aber doch nochmal gesagt, nee, ich gehe ins Hotel, schlaf nochmal 3 Stunden, esse nochmal was und dann schauen wir mal weiter und es war im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Weil nach diesem Hotel war es einfach, da lief es dann. vorher hatte ich wirklich einen Moment, wo ich einen Berg hochgeschoben bin und dann umgeben war von diesen Kindern. Und da war es mir wirklich zu viel. Also da wäre ich einfach gern ein bisschen weniger sichtbar gewesen, weil man war halt als Musungu, wie sie immer so schön gesagt haben, als Mensch aus westlichen Regionen doch sehr, als Weißer, sehr, sehr offensichtlich der Fremde, die Fremde. Und man konnte sich einfach nirgendwo wirklich anpassen, einpassen, einblenden. Man war immer, wie so ein kleines Einhorn Das war da für mich in dem Moment wirklich schlimm. Also da habe ich auch gesagt, so jetzt reicht's mir. Entweder ich finde hier ein Hotel oder ich höre jetzt hier auf. Ich habe keine Lust mehr. Aber das vergeht.
Das kann ich nur bestätigen. Es ist so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Ich habe diese Urwaldpassagen großartig gefunden. Das waren meine absoluten Lieblingspassagen. Aber ich war kurz vor dir dort und da hat es gerade zum Regnen begonnen. Bei dir waren die Brücken dann schon deutlich furchteinflößender als bei mir noch. Also ich habe ja dann auch die Bilder gesehen von den Leuten nach mir. Da war dann schon mehr los. Kann ich dann auch verstehen, dass man das nicht so wohl fühlt. Und auch das, was du gerade gesagt hast, dass man manchmal, also wenn man seine Ruhe haben möchte und sie nicht bekommt, das habe ich auch am letzten Tag gehabt, aus den letzten 100 Kilometern, dann kann es anstrengend sein.
Ja, weil man dann einfach auch nicht mehr so, also ich hatte irgendwie immer das Gefühl auch, ich möchte natürlich den Leuten hier vor Ort irgendwie auch was zurückgeben von dieser positiven Energie und ich habe mich dann manchmal vielleicht nicht in so einer Schuld gefühlt, aber egal, wo ich hinfahre, ich möchte eigentlich immer, dass die Leute mich im Positiven erleben und ich jetzt nicht da hinkomme und irgendwie jemanden anschnauze und da meinen Müll hinschmeiße oder was auch immer. Und das war halt, ist halt in solchen Situationen, wo es einem schlecht geht, wo einem was wehtut, wo man nicht geschlafen hat, kann man nicht mehr, oder kann ich, und ich glaube viele andere auch nicht, so auf die Umwelt dann auch noch eingehen. Und das sind halt Kinder, ne? Also die haben da auch keine Gnade. Also die sind dann halt begeistert und vielleicht auch manchmal nervig und ja, so wie alle Kinder überall auf der Welt. Also das unterscheidet sich ja gar nicht so stark. Insofern
muss man halt umgehen. Es ist Teil des Rennens.
Vielleicht, ja. Ich versuche jetzt gerade mich reinzufühlen, weil es gibt ja da noch Situationen, wo man alleine ist, wirklich, also manchmal ist es so, man hat Glücksgefühle, man hat vielleicht schlechte Gefühle und da möchte man einfach kurz einmal seine Ruhe haben, um sich zu sortieren und will nicht dabei beobachtet werden oder irgendwie angesprochen werden. Aber es gibt da Momente, wo man dann allein ist, wo man es nicht gern wäre und da denkt man sich, wenn jetzt irgendjemand einfach nur da wäre, würde es leichter werden. Wenn das jetzt nur ein Haus ist, wo ein Licht brennt, wenn nur ein Auto vorbeifährt, wenn nur jemand am Straßenrand steht und vielleicht nicht einmal was sagt, aber du fühlst dich nicht so komplett verlassen. Die Situationen gibt's auch, aber es ist halt beides immer nur dann gerade angenehm, wenn man gerade sich danach sehnt. Und wenn es gerade verkehrt ist, dann denkt man sich, das andere wäre jetzt gerade schön.
Ja, genau. Ja, ja. Also ich fand halt, dadurch, das meine ich ja, das hat mich so getragen, dass man eigentlich nie wirklich alleine war, also nicht lange, hatte man gar nicht so viele Momente auch oder man hatte gar nicht die Zeit jetzt oder die Gelegenheit, großartig traurig zu werden oder sich jetzt selbst zu bemitleiden viel, weil da war eigentlich immer was los, ne? Also, und es gab auch immer viel zu sehen. Also das war halt auch so ein Punkt, weil ich glaube, hier, wenn hier viele Menschen sind, dann ist das auch was anderes, man ist das alles schon gewohnt, aber für uns ist es natürlich auch irgendwie ein Happening, wenn man da ist und dann einfach Leute mit diesen Fahrrädern fahren sieht und die transportieren darauf alles Mögliche, ja, und also insofern, es wurde halt auch echt oft nicht langweilig und deswegen war das für mich so eine gute Erfahrung, ja. Weil weniger von diesen negativen Momenten, wo man so alleine mit sich ist und vielleicht so ein bisschen mit sich selbst und der Welt hadert. Das kam da nicht so oft vor.
Zurück zum Renngeschehen. Du hast gesagt, es hat sich dann doch ein ganz wilder Kampf um Platz 2 entwickelt, bis zum Schluss eigentlich. Du hast dich dann durchgesetzt in einem packenden Zielsprint, würde ich fast sagen. Ja. Und dabei noch einmal alles riskiert und bis dann zu Sturz kommen und dann trotzdem noch gefinisht.
Ja. Ja, das war für mich auch eine relativ neue Erfahrung. Also ich habe mir dann halt irgendwie gedacht, okay, was soll's, wir versuchen das jetzt. Und ich hatte dann an Checkpoint 4 nochmal überlegt, ob ich mich doch hinlege und schlafe, aber ich war dann auch nicht müde genug. Und dann habe ich gedacht, naja gut, zu dem Zeitpunkt waren zwei Frauen noch vor mir und die waren auch 30 Kilometer weg. Also das war eigentlich nicht wirklich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich habe da irgendwie gehofft, dass ich das irgendwie trotzdem schaffe, aber ich habe halt gedacht, was soll's, versuchen wir es. Und tatsächlich habe ich dann auf der letzten Gravel-Section beide eingeholt. Die eine, weil sie leider dann ein mechanisches Problem wieder hatte und die andere, weil sie... Ja, weil ich sie halt eingeholt habe. Und dann ging es halt los und es war, ich glaube, so 75 Kilometer vom Ziel oder irgendwie sowas. Das war dann der längste Sprint, den ich jemals gemacht habe. Und es war auch bis zum Ende, also die Alina ist wirklich auch nicht von mir gewichen. Also sie hing immer so 2 Kilometer oder so hinter mir, glaube ich. Das war dann auch die Zeit, wo ich dann doch mal zwischendurch auf den Tracker geguckt habe und das gesehen habe und dachte, das kann doch nicht sein. Aber ich wollte es halt auch, wir haben es dann ausgefochten. Und ja, leider hatte ich dann noch diesen blöden Sturz, wo ich dann innerhalb von, weiß ich nicht, sehr kurze Zeit festgestellt habe, okay, meinem Fahrrad geht's gut, mir geht's gut, weiter. Und es sah ein bisschen heftiger aus, glaube ich. Also ich habe halt geblutet und so und der Lenker war auch schräg. Das war ein sehr schräges Finish dann. Aber ja, das Beste, würde ich sagen, was ich bis jetzt hatte.
Und es waren dann 5 Tage und 3 Stunden, die in der Ergebnisliste stehen. Und du warst die zweitschnellste Frau. Und du warst ganz weit weg von Landherrn Rouge Award.
Ja. Ja, das ich glaube, das war für mich auch fast noch wichtiger als, also zweite Frau war natürlich auch eine große Ehre und toll, aber für mich war es halt auch schön zu sehen, dass ich überhaupt im Mittelfeld quasi angekommen bin und weil für mich, ich mag halt auch gerade dieses, dass wir ohne Kategorien eigentlich fahren. Ich glaube, im Race Around Rwanda war es jetzt ein bisschen anders, da gab es ja dann wirklich genau die Frauenkategorie, die dann auch so am Ende im Ranking steht. Aber ja, das war schon sehr cool.
Aber genau, weil du das sagst, haben wir es uns auch rausgeschrieben. Also es war eine Frau vor dir, 26 Männer und 5 Paare, also 5 Teams. Und das ist dann mehr als Mittelfeld. Das ist dann fast vorderes Drittel bei 90 Teilnehmern. Also beachtlich. Ja, sehr beachtliche Leistung und nochmal Gratulation von uns beiden.
Ja, danke.
Der Flo hat ja schon das Vergnügen gehabt, dich kennenzulernen in Realität und ich habe irgendwie vernommen, dass ich das Vergnügen vielleicht auch bald haben könnte. Wie schauen deine Zukunftspläne aus oder was hast du noch vor in diesem Jahr?
Ja, also das große Ding für mich dieses Jahr wird das Transcontinental. Höre ich daraus, dass wir uns da eventuell auch sehen werden? Oder?
Genau. Cool. Also bei mir ist es noch nicht hundertprozentig fix. Ich bin einmal auch angemeldet und habe gesagt, ich melde mich mal an und lasse den Startplatz nicht verfallen. Und um jede Woche, die weiter vergeht, umso sicherer bin ich mir eigentlich, dass ich wieder dabei bin, ja.
Ah, cool. Ja, das wäre cool, ja. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da am Start sein werde. Man weiß natürlich nie, was passiert, aber für mich ist das so der große Traum eigentlich, seitdem ich, das war damals, als ich angefangen habe, so mein Ziel auf lange Sicht. Und ja, ich wollte halt erstmal in der Lage sein, in der Zeit anzukommen und bestimmte Dinge einfach für mich wissen und klären. Und ich denke mal, jetzt ist es an der Zeit und ich freue mich auch schon sehr drauf. Das ist so das große Ziel.
Ja, sehr cool. Wir wünschen dir natürlich das Allerbeste nur dafür. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen.
Danke.
Wie schon mehrmals erwähnt, kann man dir auch folgen auf deinem Instagram-Account, wo du sehr viel teilst, auch Packlisten, Setups, was sehr interessant ist, wo man jetzt durch deine viele Erfahrung auch einiges lernen kann, wo auch ich mir schon was abgeschaut habe. Also,
echt cool.
Also nicht von deiner Instagram-Packliste, aber vor Ort habe ich schon was.
Ja, ich glaube, man kann immer voneinander lernen, das ist so.
Wir haben jetzt gar nicht so viel von dem eingespielt, was du uns an Videos geschickt hast, aber du sagst, du machst vielleicht noch etwas draus, hast du da noch was vor, das noch nicht verwendete Material irgendwie zu bearbeiten oder verarbeiten?
Ja, ich muss das mal sichten, weil das war jetzt ein ganz guter Anlass, so für den Podcast habe ich dann mal geschaut, was habe ich denn alles so und dann habe ich festgestellt, dass doch mehr war, als ich dachte. So genau weiß ich es noch nicht. Ich glaube, für Instagram ist es ein bisschen viel. Da sind die Reels ja auf 1 Minute gekürzt. Das wäre dann doch sehr, sehr schwierig. Mal schauen. Also mal sehen, was sich da noch so ergibt, was man noch so damit anfangen kann.
Das Gespräch war einfach zu spannend, um es permanent zu unterbrechen. Ja.
Danke, ja.
Ja, sehr cool. Wir danken dir vielmals, dass du dir so früh für uns Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Nee, danke auch an euch. Danke für die Einladung.
Und wir wünschen dir alles Gute für deine nächsten Projekte, Rennen, Abenteuer. Und wir werden das natürlich verfolgen.
Viel Spaß beim Training. Alles Gute und hoffentlich dann bis bald.
Ja, bis bald. Und danke gleichfalls alles noch.